Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, wir sind inzwischen angekommen an unserem vorletzten Tag unseres Schocktober Halloween Specials. Wir sprechen heute über einen Gruselfilm für Kinder und Jugendliche, den natürlich auch wir Erwachsenen anschauen können, ohne uns wirklich schwer zu fürchten oder uns zu verängstigen. Wir sprechen heute über den Film Monster House. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt auch mein Kumpel
Patrick. Servus.
Ja, Monster House ist aktuell heute am 22.10.2025 auf Netflix frei verfügbar. Bei Amazon ist er gegen eine kleine Kauf- bzw. Leihgebühr zu erwerben. Wer ihn nicht schon gesehen hat oder schon sein eigen nennen kann, der sollte drüber nachdenken, sich diesen Film ins Regal zu stellen oder in seine digitale Mediathek, denn er rentiert sich allemal. Denn der 2006 entstandene Familienfilm mit kleinen Horroranleihen ist ein computeranimierter Gruselfilm von Produzent Robert Zemeckis mitproduziert. Selbst Steven Spielberg hat seine Finger wie immer tief in der Materie mit drinnen und das merkt man dem Film, finde ich, auch an.
Bin ich negativ.
Ja, du sagst es nicht negativ, aber man merkt es ihm auf jeden Fall an. Steven Spielberg hat ein Händchen für Kinder- und Jugendgeschichten. Das hat sich schon in Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers, gezeigt.
E.T., der Außerirdische.
Genau, was haben wir vorhin aufgezählt? E.T., der Außerirdische, Goonies. Das sind alles Geschichten, die über die Erzählungen von
Heranwachsen, erwachsen werden.
Ja, also es sind so Coming-of-Age-Geschichten, ja, die aber, finde ich, aus der Seele sprechen. Also ja, man kann sich als selbst als Erwachsener noch mit diesen Kindern identifizieren, weil ich meine, wir waren ja alle mal Kinder und Jugendliche und ich glaube, deswegen haben diese Filme auch solche Erfolge gefeiert.
Ja, nicht umsonst.
Ne? Dadurch, dass es sich um einen Animationsfilm handelt, kommen also keine Darsteller im ursprünglichen Sinne zum Einsatz, sondern sie werden nur für ihre Stimmen engagiert. Allen voran haben wir Steve Buscemi. Steve Buscemi kennen wir aus Filmen wie Con Air, Barton Fink, Fargo. Wir haben eine Maggie Gyllenhaal, die Schwester von Jake Gyllenhaal zum Beispiel. Ja, wir kennen sie als Rachel aus der Dark Knight Trilogie, wobei sie aber nur erst ab dem zweiten Teil zum Einsatz kam, nachdem Katie Holmes für die weiteren Teile nicht mehr zur Verfügung stand. Auch ein John Heder, Kevin Smith, Doug aus der Serie King of Queens sprechen ihre Synchronrollen. Jason Lee, Catherine O'Hara, Kathleen Turner sind alle mit am Start. Also der Film wartet zumindest mit sehr populären Synchronsprechern auf, zumindest ihren Stimmen.
Ja.
Er macht auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Figur, der Film. Wie hast du den wahrgenommen, Monster House?
Beim ersten Mal gucken war mir die Darstellung der Figuren noch befremdlich. Aufgrund dessen, sie wirkten zwar wie Zeichentrick, aber trotzdem animiert. Zur damaligen Zeit eher ungewöhnlich, weil du hast entweder was Gezeichnetes oder was Animiertes gehabt.
Aber ja, stimmt.
Diese, ja, das ist Kombination.
So, ja, so ein
2006.
Comic-Stil,
ja,
ne? Mein Problem bei dem, was heißt Problem, aber was mir bei dem Film aufgefallen ist, diese Figuren sehen ein bisschen grotesk aus. Also jetzt nicht wie bei Robert Zemeckis' Der Polarexpress.
Ja, liebevoll,
genauso
einladend.
Genau, sondern sie sehen ein bisschen, ja, ich sag mal so.
Nicht abstoßen, kannst du nicht sagen.
Abstoßen künstlerisch.
Ja.
Ja, sie sehen ein bisschen einfach abstrakter aus.
Das Wort suchte ich, abstrakt.
Macht den Film deswegen nicht unbedingt schlechter. Ich muss zum Beispiel sagen, der Hauptcharakter, der JD, erinnert mich teilweise an einen jungen Johnny Depp.
Ja.
Also,
ja,
das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, allein schon beim Intro, die Melodie. Es könnte ohne weiteres ein Tim Burton-Film sein.
Ja.
Und folgedessen wäre ja dann, dadurch, dass ja Johnny Depp in einem Großteil der Tim Burton-Filme auftaucht, hätte es auch Johnny Depp darstellen können. Weil in Tim Burtons A Corpse Bride soll ja der Hauptcharakter Johnny Depp darstellen. Johnny Depp
sein, ja. Die Handlung beginnt, man sieht einen kleinen Ort, eine kleine Straße, aber hier stimmt irgendwas nicht.
Ja, und zwar, die Kamerafahrt ist schon direkt hinter einem kleinen Mädchen her, die mit ihrem Dreirad am Gehweg entlang fährt und die bleibt dann, ja, wie es der Zufall auch möchte, auf genau diesem Grundstück im Rasen hängen und kommt nicht weiter. Der alte Mann, der in diesem sehr, sehr merkwürdigen Haus wohnt, kommt sofort rausgestürmt und er brüllt das Kind an, es soll verschwinden, sich vom Grundstück und dem Haus fernhalten. Er verängstigt das Kind zutiefst. Also da muss man auch schon ganz ehrlich sagen, allein schon diese Szene könnte für die ganz kleinen Kinder schon ein bisschen verstörend wirken, weil dieser alte Mann wird dementsprechend unheimlich dargestellt, aufbrausend. Und das kann unter Umständen schon zu kleineren Angstszenen für Kinder folgen. Nichtsdestotrotz haben wir von genau diesem Moment an schon wirklich das Gefühl und auch die Bestätigung, irgendetwas stimmt hier nicht.
Ja.
Diese Straße, wo du gerade erwähnt hast, die erinnert mich so ein bisschen an die
Burbs.
Genau, die Hysteria Lane, was er ja ursprünglich ist, von Meine teuflischen Nachbarn.
Genau.
Das Haus könnte wirklich ein Abzug von diesem Haus sein.
1:1, ja.
Ja. Im Haus, das direkt gegenüber von diesem, ich nenne es jetzt einfach mal gespenstischem Haus liegt, wohnt der junge DJ, der genauestens beobachtet hat, was sich dort abspielt und auch nach wie vor beobachtet. Ja, also er hat ein Fernglas, beobachtet das Haus und dessen alten Bewohner.
Nevercracker.
Nevercracker, genau, so heißt er ja. Als DJs Kumpel Ketchup, so sein Spitzname, zu ihm nach Hause kommt, um mit ihm Zeit zu verbringen und zu spielen, ja, sich für Halloween vorzubereiten, der Film spielt nämlich an Halloween, erfahren wir auch als Zuschauer und Ketchup ebenso, dass sich DJ fürs Verkleiden und Süßigkeiten sammeln schon zu alt hält. Weil er sagt, ja, er ist jetzt erwachsen, er muss nicht mehr oder möchte nicht mehr sammeln gehen.
Ja.
Die Eltern von DJ sind in der Früh schon weggefahren, weswegen eine Babysitterin engagiert wurde, die auf DJ aufpassen soll. Ja. Und die macht halt gleich von Anfang an klar, sie hat keinen Bock auf diesen Job. Also sie ist so dieser typische, rüpelhafte Babysitter. Nicht dieser, ich kümmere mich um alles, ihr könnt alles mir überlassen, niedliche Knuffel-Babysitterin, sondern wirklich so diese... Mir ist alles scheißegal, Babysitterin, die sich an den Alkoholvorräten der Gastgeber zu schaffen macht, die Kinder trotz allem dann vernachlässigt, so wie sie in diesem Film auch, dann ihren Freund zu sich bittet. Aber um diesen Babysitter, beziehungsweise diese Babysitterin, soll es ja jetzt nicht gehen. Sondern es geht um DJ und seinen Freund Ketchup, die im Garten vor dem Haus mit einem Ball spielen. Und dieser landet, wie soll es denn auch anders sein, auf dem Grundstück des unheimlichen alten Nachbarn Nevercracker. Und dadurch, dass sich in der ganzen Nachbarschaft kein Kind auf dieses Grundstück traut, es wird immer mal wieder für Mutproben hergenommen, dieses Grundstück zu betreten, überredet Ketchup seinen Freund, den Ball für ihn zu holen. Beim Versuch, diesen Ball zu holen, beschädigt DJ den Rasen sehr stark, was Nevercracker sieht und auf ihn losgeht. Und der regt sich so auf, dass er einen Herzanfall erleidet und ins Krankenhaus muss, beziehungsweise DJ und Ketchup, die haben schon die Vermutung, dass Nevercracker gestorben ist. Ja, und wie schon gerade erwähnt, holt die Babysitterin ihren Freund zu DJ nach Hause und der erzählt ihr, dass auch er schon negative Erfahrungen mit dem unheimlichen Alten gemacht hat, indem der Alte seinen Drachen damals kassiert hat. Und nachdem er jetzt glaubt, dass Nevercracker eh gestorben ist, möchte er sich an dem Alten ja so ein bisschen rächen und betritt den Rasen. Das Haus lockt ihn mit diesem verschollen geglaubten Drachen, den er hat steigen lassen. Und als er sich nähert, verschlingt ihn das Haus und gibt ihn auch nicht mehr frei. Spätestens da sollte jedem klar sein, dass es sich um kein normales Haus handelt. Ja, auch DJ und Ketchup geht es nicht anders. Sie werden von diesem Haus attackiert, ebenfalls beinahe gefressen, weswegen sie in DJs Zimmer Stellung beziehen und das Haus observieren. Dabei entdecken sie oder sehen sie, wie die junge Jenny dieses Grundstück betritt, auf das Haus zugeht, um dort wie eine Pfadfinderin Kekse zu verkaufen und müssen sehen, wie auch sie einem Angriff des Hauses nur knapp entkommen kann. Niemand, aber auch wirklich niemand, selbst die von ihnen gerufene Polizei, glaubt den Kindern kein Wörtchen. Aber ich meine, ist ja klar, würde ich wahrscheinlich genauso wenig, wenn irgendein Kind zu mir kommt und sagt, ja, das Haus hat versucht, uns zu fressen. Ja, was soll man davon halten? Selbst die Polizei sagt den Kindern, hört auf, wir warnen euch vor weiteren Spinnereien. Ja, und jetzt ist guter Rat teuer. Wie kann man ein Haus bekämpfen ohne Protonenstrahler, ohne einen Priester? Ja, die Kraft Jesu Christi bezwingt dich. Also, die Kinder suchen einen Jugendlichen auf, der für sie so eine Art Legende ist. Er ist ein Zockerprofi, ja, der sich mit übernatürlichen Sachen auskennt. Und von ihm erfahren sie, dass es sich um den Geist des alten Nevercracker handeln muss, der natürlich, wie alle glauben, verstorben ist und sich an das Haus gebunden hat. Um dem Spuk ein Ende zu setzen, müssen sie das Herz in Anführungsstrichen, das Herz des Hauses töten. Ja, was machen sie? Sie rücken dem Haus auf den Pelz und werden aber, wie soll es der Zufall auch anders fordern, von der Polizei erwischt. Nachdem sie ja ohnehin schon mal aufgefordert wurden, diese Spinnereien zu lassen, sagen die Polizisten, gut, wir überprüfen das Ganze jetzt und müssen am eigenen Leibe erfahren, dass es dort spukt, indem sie beide vom Haus verschlungen werden. Nicht nur die Polizisten, sondern auch die drei Kids, die sich mittlerweile im Inneren des Streifenwagens befinden, werden samt des Wagens vom Haus verschluckt und befinden sich nun im Inneren des Hauses, wo sie ihren ganzen Mut zusammennehmen müssen, um das Haus von dort aus zu bekämpfen. Doch was sie im Inneren des Hauses entdecken und zutage fördern, sprengt die Grenzen ihrer Vorstellungskraft. Ja, soweit würde ich jetzt hier mal mit der Story abschließen. Wir sprechen ein bisschen jetzt über Hintergründe, wie wir den Film wahrgenommen haben, etc. Und danach werden wir einen Spoiler-Teil einleiten. Da geben wir aber nochmal ganz speziell den Startschuss dafür, damit keiner überrascht ist. Weil ich möchte von der Geschichte jetzt im Vorfeld nicht zu viel vorgreifen für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Und deswegen, Patrick, wie hast du Monster House das erste Mal wahrgenommen? Wie hat der auf dich gewirkt?
Echt furchteinflößend aufgrund dessen, weil er für die Altersfreigabe von 6 Jahren, finde ich, zu gewagt. Also es ist wirklich schon, also als Heranwachsender nicht gruselig, aber wenn ich mich hineinversetze als ein 6-Jähriger,
ja.
Das ist sehr,
ja, nee, stimmt.
Würde ich nicht sehen lassen wollen. Er ist gut da, also ist wirklich gut umgesetzt. Die Definitiv. Story ist herzerwärmend, wenn man das ganze Konzept dadurch sieht. Er ist wirklich, hat eine runde Geschichte.
Also er verfolgt zumindest auch von Anfang bis Ende einen roten Faden.
Ja.
Den er auch nie Definitiv. Aus dem Auge verliert. Er baut eine Geschichte auf, die er konsequent zu Ende führt.
Ja, definitiv.
Und diese Geschichte hat noch richtig Substanz. Also das ist ja jetzt nichts, wo man dann sagt, ah, wir wollen jetzt irgendwie einen Geist, der das Haus besetzt hat, sondern der Film hat tatsächlich noch Emotionen, die er weckt. Und für mich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, er war unglaublich spannend erzählt.
Ja.
Wie schon gesagt, für Steven Spielberg-Filme, man kann sich als Kind, als Jugendlicher, selbst als Erwachsener, kann man sich in die Charaktere hineinversetzen. Und ich weiß nicht, Leute, war das bei euch auch so? Ich meine, gut, in der Innenstadt ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber gerade auf dem Land, solche Häuser zu finden, wo man sagt, ah, da leben komische Menschen oder lebt eine komische Person drinnen. Es ranken sich ganz, ganz komische Geschichten um dieses Haus oder dieses Grundstück. Und wer es kennt, der kann sich in diesen Film unglaublich gut reinversetzen, auch in die Gefühlslage der Kinder. Und wie du selber schon gesagt hast, ich finde ihn für ab 6 Jahren stellenweise zu gruselig.
Ja. Allein die Szene, wo das Haus ihn als erstes Mal mitten in der Nacht anruft, er natürlich denkt, es ist sein Freund Ketchup.
Ja, und dann
zurück, er denkt, es ist ein Streich, er ruft zurück und dann hört er nur gegenüber das Telefon schellen.
Aus dem inzwischen leeren Haus. Und da ist die Frage, wer sollte denn bei ihm anrufen, wenn Nebbercracker tot ist?
Ja.
Ja, und da gibt es einige Szenen, die unglaublich furchteinflößend sind. Selbst die Darstellung dieses Monsterhauses ist stellenweise schon sehr unheimlich. Gerade wenn dann die Veranda sich als Maul präsentiert, die Sprossen des Zaunes an dieser Veranda sollen Zähne darstellen. Die beiden Fenster fungieren als Augen, die dann dementsprechend auch böse gucken. Also
ja.
Was auch sehr kreativ war, also das muss ich schon gestehen, also die Darstellung dieses Hauses, was dann hergenommen wird, keine Ahnung, die Fenster werden zu Augen, die Veranda gestaltet sich als Maul, die Türe als Schlund, wo dann der Teppich eine Zunge sein soll, ist unglaublich kreativ.
Ja.
Allein schon die Darstellung, dass ein gewisser Gesichtsausdruck, also auch eine Mimik von diesem Haus ausgeht, sensationell, also wirklich gut gemacht. Ja, das könnte für die ganz Kleinen oder für selbst Kinder ab 6 Jahren, die ein bisschen zart beseiteter sind, könnte das sehr verstörend und verängstigend wirken. Also vielleicht doch nicht die Kinder alleine vor die Glotze setzen und sagen viel Spaß, sondern sich vielleicht dazusetzen und auf die Kinder achten, dass das keine Albtraumübernachtung dann auch wird.
Was positiv noch hier zu erwähnen wäre, ist, dass er wirklich von seinen Kritikern oder auch von dem Publikum sehr positiv aufgenommen worden ist, obwohl es nur ein Zeichentrickfilm ist. Mhm. Von den Kritikern bei Rotten Tomatoes bekam er sogar bis heute eine 70-prozentige Bewertung. Und das ist für einen Animationsfilm.
Ja, vor allem eine 70% Positivbewertung. Ja, also
super.
70% Negativbewertungen wäre dann schon auch ein klares Zeichen. Ja, nee, also eine Positivbewertung, also ich würde ihn jetzt nicht mal so runterknicken, dass man sagt, ja, es ist ja nur ein Animationsfilm. Gerade im Jahre, wann war es, 2006, da waren ja schon zahlreiche Animationsfilme am Start. Natürlich. Und dafür, ich meine, die Geschichte, die er erzählt, ist, glaube ich, das Entscheidende.
Das ist wirklich herzerwärmend. Genauso, dass er 2007, also für die 2007 Oscars nominiert war für die besten Animationsfilme. Diesen hat er jedoch leider nicht gewinnen können. Zeigt das ebenso.
Ja, und was ich noch dazu sagen müsste, ist, ich zitiere in dem Fall jetzt Jörg Buttgereit von EPD Film, der denn einst schrieb, Monster House sei ein Trickfilm, der sich bei genauerer Betrachtung als geradliniger Horrorfilm entpuppe. Zart beseitete Kinder, die noch nicht durch Harry Potter abgehärtet seien, könnten sich überfordert fühlen. Und damit deckt sich ja wiederum unsere Aussage, dass der Film für ein älteres Publikum ist und für die ganz Kleinen tatsächlich ungeeignet sei.
Ja.
Ja, aber auch die Konstellation der Charaktere ist, finde ich, sehr gut ausgearbeitet, während dieser alte Nebbercracker schon einen wirklich unheimlichen Eindruck macht. Ja, und das kann man ja so sagen, weil so wie der immer auftritt, aufbrausend, furchteinflößend gegenüber den Kindern in Erscheinung tritt, wo du schon ganz genau weißt, in welche Richtung der Mann gedreht werden soll oder ausgerichtet werden soll, da ist die Chemie zwischen DJ und seinem Freund Ketchup sehr natürlich.
Harmonisch.
Ja.
Eingespieltes Team schon fast.
Ja, ganz genau. Also man sieht, dass das wirklich Freunde sind, die durch dick und dünn gehen. Umso witziger, wie sich beide um die Aufmerksamkeit von dem Mädchen Jenny
ja.
In den Vordergrund spielen. Und da merkt man tatsächlich, was wir alle irgendwo ja schon mal erfahren mussten, dass selbst der beste Freund wird zu einem erbitterten Kontrahenten, wenn es um
Mädels geht.
Die Aufmerksamkeit. Ja. Und ich finde, der Film spielt auch mit unglaublich vielen lustigen Elementen. Ja. Gerade wenn dann das Mädchen in das Zimmer von DJ reinkommt und da stehen dann diese Flaschen mit Pippi, weil sie gesagt haben, wir sind nicht mal aufs Klo gegangen, damit wir das Haus...
Ich würde das nicht trinken.
...auch keine Sekunde aus den Augen lassen, wo dann die Jenny meint, ja, pingelt ihr hier etwa in Flaschen? Und ja, sie haben es beide gemacht. Nur Ketchup fällt seinem Freund in den Rücken und sagt, was, DJ, du pingelst hier in Flaschen? Ja, und stellt ihn schon in ein wesentlich schlechteres Licht, um sich schon hervorzutun.
Ja.
Ja, selbst alle Nebencharaktere sind unglaublich gut getroffen. Die Babysitterin ist so ein Abziehbild von allen Babysitterinnen, die negativ auffallen, wie man sie sich nur vorstellen kann. Die Nachbarschaft, das ist das Einzige, wo ich so für mich ein bisschen bemängeln muss. Die Nachbarschaft wirkt wie ausgestorben, weil du siehst keine anderen Leute in der Nachbarschaft. Vielleicht die wichtigsten Figuren, wie jetzt zum Beispiel das kleine Mädchen, wo ganz am Anfang auf Nebbercrackers Rasen hängen bleibt.
Aber es tut dem Film auch keinen Abbruch.
Natürlich nicht. Aber das Gesamtbild wird deswegen jetzt auch nicht wirklich beeinträchtigt. Das ist mir halt nur aufgefallen, als ich ihn gestern angeschaut habe, dass die Nachbarschaft wirklich wie ausgestorben wirkt. Ja, ja. Als würden bloß DJ und seine Eltern in dem Haus wohnen, gegenüber der Nebbercracker und ja, sein Kumpel und die Jenny sind noch in der Stadt und sonst niemand mehr. Selbst in dem Diner, wo sie den Jugendlichen aufsuchen, der ihnen dann den Tipp gibt, wie man das Haus zu bekämpfen hat, ist ja auch komplett leer, bis auf dieser eine Typ, der an diesem Gaming-Automaten steht.
Ja.
Und das ist so was, wo ich für mich sagen musste, ja, da wären so ein paar, wie sagt man, Hintergrundpersonen oder Nebencharaktere, die einfach nur durchs Bild laufen oder Anwesenheit darstellen. Stellen, wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen.
Sehe ich, ja.
Aber das tut der ganzen Handlung und auch dem Filmvergnügen keinen Abbruch.
Nein.
Ja, so viel dazu würde ich jetzt einfach mal sagen, wir brechen den offiziellen Podcast-Teil jetzt hier ab. Unser Spoiler-Teil würde jetzt losgehen, damit wir die Leute, die den Film gerne noch sehen möchten, ohne ihn zu kennen, ohne zu viel über die Geschichte und weiteren Entwicklungen zu erfahren, weil wir wollen ja dieses Filmvergnügen nicht schmälern, dadurch, dass wir jetzt weitere Sachen aufdecken und verraten. Danke euch fürs Zuhören.
Ihr habt Spaß dabei.
Wir hören uns morgen zur 7. Folge unseres Halloween-Specials. Und alle, die jetzt noch da bleiben, die kriegen ein bisschen was gespoilert, aber ich glaube, da werdet ihr auf jeden Fall euren Spaß haben. Es geht auf jeden Fall so weiter, dass die Kinder waren ja jetzt im Haus gefangen, müssen schauen, wie sie das Haus jetzt von innen her bekämpfen. Und im Inneren des Hauses entdecken sie einige Bilder von Nebbercracker mit seiner extrem schwergewichtigen Ehefrau. Wir haben ja im Verlauf des Films erfahren, dass man sich erzählt, Nebbercracker hätte seine Frau gemästet und dann selbst gegessen, was er schon für zusätzlich Angst vor diesem Mann sorgt.
Ja.
Oder ihn zumindest in eine gewisse Richtung dreht, wo man sagen muss,
an einem Licht dargestellt wird.
Genau, man stellt ihn in ein extrem schlechtes Licht.
Ja.
Ja, auf jeden Fall geht es weiter, dass sie im Keller des Hauses eine Figur seiner Frau am Boden liegend vorfinden, die in Zement gegossen ist.
Ja.
Es stellt sich raus, dass das keine Skulptur seiner Frau ist, sondern dass es seine Frau ist, die in diesen Zement eingegossen wurde.
Leider.
Und beim Kampf, das Haus dann zu bekämpfen, schaffen sie es, aus dem Haus raus gekotzt zu werden. Und das ist auch eine ganz lustige Szene, weil man einfach ganz genau sieht, dass das Haus wirklich Mundzäpfchen, also diesen Gaumen hinten hat, der dann einen Brechreiz erzeugt. Und als sie dann ausgekotzt werden, kommt in genau dem Moment Nebbercracker aus dem Krankenhaus zurück und die Kinder, als auch wir als Zuschauer, erfahren, dass er nicht gestorben ist. Also kann es schon nicht sein Geist sein, der in den Mauern des Hauses lauert und spukt. Stattdessen erfahren wir, dass der ganz junge Nebbercracker sich vor vielen, vielen Jahren in die übergewichtige Constance, seine Ehefrau, verliebt hat, als er sie bei einer Zirkusvorführung das erste Mal gesehen hat, als sie wie in so einer Freakshow, wie so ein Tier ausgestellt wurde. Das sorgt schon zum allerersten Mal so für ein bisschen Wehleidigkeit oder
mit Unmut.
Unmut, ja, dass man sagt, ah, das sind arme Schweine, die zwei. Missverstanden. Was macht er? Er nimmt die Constance mit.
Entführt sie aus diesem Zirkus.
Ja, ich würde mal.
Befreit sie.
Wollte ich gerade sagen. Ich würde es nicht als Entführen bezeichnen, sondern er befreit sie, indem er sie dort rausholt.
Ja.
Er baut für sie ein Haus, beziehungsweise das Fundament ist da. Aber die Constance hat selbst dort keine Ruhe, wird von den Kindern gehänselt und geneckt, mit Eiern beworfen. Und als sie sich in dem Moment zur Wehr setzen möchte, gerät sie ins Torkeln, stürzt in den Keller und zieht den fertigen Zement.
Für sich selber.
Wird also sozusagen
bei lebendigem
Leibe eingegossen.
Ja.
Sie stirbt natürlich dort und die Seele ihres Körpers
über ins Haus.
Geht über ins Haus. Ja, jetzt ist die Constance unten im Keller eingemauert, beziehungsweise eingegossen. Ihre Seele, ihr Geist ist aufs Haus übergegangen und dieser Nebbercracker wird jetzt dort zum allerersten Mal als guter Mensch präsentiert, weil er hat sein Leben
großen Liebe verschrieben.
Vor allem dieses Versprechen eingehalten, weil er gesagt hat, er wird nie zulassen, dass ihr was passiert. Er wird auch immer für sie da sein und für sie sorgen. Und das hat er über all die Jahre gehalten. Also man sieht zum allerersten Mal, Nebbercracker ist eigentlich nur eine arme Seele, die sein Leben seiner Frau gewidmet hat.
Ja.
Und ja, die eben als Geist an dieses Haus gebunden ist. Ja, sie ist in diesem Haus gefangen. Es ist eine traurige Geschichte um einen alten Mann, der sein Leben geopfert hat, um sein Versprechen zu halten. Das ist so tragisch, wie es romantisch eigentlich auch ist. Und mehr möchte ich dazu gar nicht verraten, weil da würde mir jetzt tatsächlich wirklich zu viel wegnehmen, auch zu viel Spannung rausnehmen. Das Einzige, was ich noch vorwegnehmen könnte, womit wir aber auch nicht zu viel verraten, ist, dass das ein Abenteuer ist, was diese Kinder ihr Leben lang nicht vergessen werden.
Stimmt nicht.
Und als ich mir den Film gestern angeschaut habe, ich bin vor dem Fernseher gesessen und habe mich echt immer wieder gefragt, ob das eine Stephen King-Geschichte hätte sein können.
Von der Erzählweise bin ich vollkommen bei dir, ja.
Ja, die Erzählweise, die Charaktere, wie diese Charaktere dargestellt werden. Mich hat es zum Beispiel auch sehr, sehr stark an Stephen Kings Christine erinnert.
Ja.
Wo er das Auto von einem Geist oder von einer Seele besessen ist.
Ja.
Und da hat mich das an das Haus wiederum erinnert.
Ja,
deswegen, genau, deswegen sage ich, das hätte eine 1:1 Stephen King-Geschichte sein können. Ich glaube, wenn wir den Film heutzutage nochmal neu auflegen würden, für ein erwachsenes Publikum, ich glaube, da könnte man richtig was draus machen.
Bestimmt. Ja, mit ein bisschen gruseligeren Touch, ja.
Ja, nicht nur ein bisschen, sondern du kannst ja gerade, wenn du um Spukhäuser, da gab es ja damals schon Amityville Horror.
Ja.
Und gerade in diesem ganzen Conjuring-Universum mit Licht und Schatten kannst du unglaublich viel Stimmung erzeugen. Und ich glaube, da könntest du heute richtig was draus machen. Gerade wenn es wiederum darum geht, dass Kinder dieses Haus bekämpfen oder erforschen sollen, ja, da hast du ja schon einen perfekten Aufhänger. Die Erwachsenen glauben den Kindern nicht. Die Kinder müssen auf eigene Faust tätig werden.
Ja.
In dem Moment, wo der Abspann losgeht, solltet ihr dennoch nicht gleich ausschalten, denn es kommen, ähnlich wie bei Marvel, die das ja dann perfektioniert haben, kommen noch zwei Post-Credit-Scenes, die zwar keinen großen Mehrwert für den Film darstellen, aber dennoch eine ganz, ganz nette Erweiterung. Die könnt ihr dann noch angucken. Und ja, so viel zu unserem Filmthema. Wir hören uns dann morgen.
Seid gespannt. Wir freuen uns schon auf euch.
Wir freuen uns auf jeden Fall auch. Und bis dann. Ciao.
Ciao.